Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zur 230. Folge unseres Audiocasts CC2.
Das mache ich auch. Auch ich begrüße alle, die uns zuhören, ob Männlein oder Weiblein.
Hast du heute Zeitung gelesen?
Wieso? Was soll ich dann gelesen?
Ist das eine Geheiminformation, dass du mir nicht antwortest? Ja, ich frage, ob du Zeitung
hast. Ja, habe ich
hast gelesen. Hast du? Ich habe keine gelesen, weil ich seit längerer Zeit keine Zeitung mehr beziehe. Diese Zeitungen, die mir zur Verfügung standen, die sind mir alle zu politisch, manipuliert.
Du hast jetzt ein iPad dir angeschafft.
Nein, ich habe kein iPad und ich werde auch kein dieses iPad haben oder sowas. Ich weiß zwar, dass manche Leute darauf Eier braten können, aber mir ist dieses Teil zu suspekt und zu eingeschränkt. Nein, ich lese grundsätzlich meine Informationen aus vielen verschiedenen Quellen aus dem Internet heraus. Nicht das, was Google mir zusammensucht, sondern aus vielen anderen Quellen. Und natürlich sind auch viele Quellen dabei, wo ich daran zweifle, dass sie seriös sind, auch mit großen und bekannten Namen. Aber doch die Vielfalt bringt dann doch in irgendeiner Art die Richtung hervor, in der die Wahrheit liegen könnte. Deswegen meine Frage. Aber wenn du auf eine einzige Zeitung fixiert bist, dann bist du doch eingeschränkt mittlerweile.
Ja, ich lese auch vieles im Netz, aber ich bin nun mal nicht alleine im Haushalt. Und alleine hätte ich wahrscheinlich auch keine Zeitung mehr.
Mhm. Ist die Zeit für Zeitungen vorbei?
Ja. Obwohl das, was man ja angefangen, ich meine, wir haben über spezielle Zeitungen ja schon früher im Computerclub gesponnen, dass man die Zeitung sich selbst zusammenstellen kann, dass man die Themen sich selbst zusammenstellen kann, dass man nur noch das lesen will, was man wirklich lesen will. Das könnte man heute ja schon machen. Mhm. Und es gab ja auch schon eine Zeitung, die hatten wir hier auch mal als Thema gehabt. Das war ja eine reine Netzzeitung. Auf jeden Fall, die haben es nicht lange geschafft, weil sie natürlich auch kostenlos das Ganze betrieben haben. Und dann war irgendwann die Luft raus. Sie hatten eine Zeitung, eine richtige Redaktion, die kostet natürlich Geld. Und wenn da nichts reinkommt, wenn die Werbung nichts bringt, dann muss man aufhören.
Die Zeitungsverleger in Deutschland, die sehen sich ja durch Google bedroht, weil die systematisch Inhalte aus dem Netz abgreifen und sie zur Verfügung stellen. Das heißt also, die sagen, nicht mit ihren Worten, sondern so wie ich das interpretiere, Google klaut also überall da Schlagzeilen und auch Inhalte, teilweise ganze Artikel, und bietet sie vermischt mit Werbung und ähnlichen Sachen an und verdient daran Geld, was andere da, naja. Wenn man also so etwas macht, dass man quasi auf Kosten anderer lebt, da gibt es einen Begriff dafür. Aber
Schmarotzer.
Aber diese, du bist ja klug.
Ja.
Aber mittlerweile gibt es also da wirklich massive Widerstände von unseren Zeitungsverlegern, die wir in Deutschland haben. Es gibt wohl auch mittlerweile Aktivitäten von Leuthäuser Schnarrenberger, die hat da kürzlich klargestellt, dass wohl im dritten Korb der Urheberrechtsreform ein Leistungsschutzrecht für Verleger drin sein soll, aber zum Linkverbot, was die Verleger selbst fordern, konnten sich die Regierung nicht durchringen, halte ich auch für gut. Und eine andere Geschichte ist, dass die Taz nicht mehr auf das iBook geht. Die haben ja mal ein paar Tage damit experimentiert und die sind ja nun sehr aktiv, was elektronische Medien angeht. Und die haben dann aber festgestellt, dass dieses Portal gar nicht für Tageszeitungen gedacht ist. Ja? Denn das dauert 3-4 Tage, bis ihre eingestellten Artikel dann plötzlich online sind, für alle lesbar. Und das ist für eine Tageszeitung albern. Also was haben sie gemacht? Sie haben quasi ihr als Buch ihre Zeitung eingestellt und die Inhalte jeden Tag geändert. Dann sind sie sofort verfügbar gewesen. Aber wenn jemand jetzt einmal diesen Artikel gekauft hat, dann hat ihm das iPad, die Software, das nicht mehr angeboten, denn er hatte ihn ja schon. Also die ganze Struktur ist noch gar nicht dafür geschaffen, dass wir wirklich solche Vertriebskonzepte im Internet haben werden. Und Apple schüttelt sich da und sagt, nee, das geht nicht, dafür ist es nicht gedacht. Wir können euch da nicht helfen.
Aber ich glaube, man kann jetzt schon so irgendwie sagen, dass die Anfänge des E-Books in Schwarz-Weiß, dass das vorbei ist.
Die Anfänge sind vorbei, aber es gibt ja neue Anfänge, nicht wahr, Peter Welchering?
Ja, es gibt neue Anfänge. Fing damit an, dass Matthias Döpfner, der Springer-Chef, ja in einer Talkshow mit dem US-Journalisten Charlie Rose gesagt hat, die Verleger sollten doch bitte schon jeden Tag beten. Die sollen sich nämlich hinsetzen, einmal am Tag beten und Steve Jobs dafür danken, dass er die Verlagsbranche rettet. Und er meinte, dass die Verlagsbranche gerettet wird mit dem iPad, weil nämlich die Zeitungen und Zeitschriften jetzt alle auf dem iPad erscheinen können. Und da war ganz klar, da hat natürlich ein wenig der gute Herr Döpfner auch dem, was Steve Jobs so als Medienmonopol mit dem iPad durchaus im Sinn hatte, in die Hände spielen wollen. Das klappt so nicht ganz. Wir kriegen eine breitere Basis und eine breitere Landschaft in diesem gesamten Tablet-Bereich. Aber die Verleger sehen inzwischen auch sehr deutlich, dass sie sich um die Tablets kümmern müssen und dass tatsächlich solche Konzepte gerade entstehen, wie die Zeitungen, Zeitschriften als Multimedia-Event, als Multimedia-Auslieferung teilweise kostenpflichtig, größtenteils kostenpflichtig eben auf die Tablets zu bringen.
Ja, aber die Struktur, das passt ja noch gar nicht, wie das Beispiel der Taz zeigt. Die stellen ihre Sachen ein und 3-4 Tage später wird das online geschaltet, weil die Leutchen sagen, also Kinders, dafür ist nicht gedacht. Das ist ja ein quasi als E-Book gedacht und wir können aktuell eure Zeitungsinhalte gar nicht publizieren.
Ja, da gibt's auch andere Maßnahmen, da gibt's auch andere Konzepte und Modelle. Beispielsweise ist so ein oder wird gerade eine Art Kiosk für Hotspots entwickelt. Da sollen dann tatsächlich sofort, wenn so eine Zeitung fertig gemacht wurde, am Newsdesk beispielsweise, fertig layoutet wurde, wobei Layout in dem Fall nicht nur heißt Text und Bild, sondern eben auch Video oder Audio und noch ein paar Links mit rein, dass dann tatsächlich diese Zeitungsseiten fertig layoutet auf die Tablet-PCs per Wireless LAN, per UMTS, was auch immer, gefunkt werden und dann da sofort lesbar sind. Also da haben wir dann eine Echtzeitkommunikation und da nach allen Umfragen und nach allen Konzepten, die im Augenblick so bearbeitet werden, auch in den Verlagshäusern, darauf setzen die Zeitungs- und Zeitschriftenverleger sehr stark. Nur eben muss man dann tatsächlich auch feste Zeitungserscheinungstermine, also beispielsweise jeden Morgen ab 3 Uhr in der Früh ist die Tageszeitung auf dem Pad, auf dem Tablet und feste Zeitschriftentermine natürlich vorher mit diesen Plattformen vereinbaren. Und das setzt ein bisschen voraus, es darf auf gar keinen Fall ein Monopol geben. Aber das wird es auch nicht geben, denn neben dem iPad treten da jetzt noch so 4, 5 andere an, die auch Tablets an den Markt bringen. Und dann wird sich das Ganze ein wenig verteilen.
Glaubst du aus deiner Sicht, dass sich das Konzept der Zeitungen und der Abonnenten im elektronischen Zeitalter so fortsetzen wird, dass jemand eine Zeitung abonniert und diese Zeitung morgens oder vielleicht 2 oder 3 liest oder abends oder wann er auch immer das mit der Papierzeitung gemacht hat, oder dass es nicht so ist, dass wir ein buntes Gemisch aus unterschiedlichen Quellen zu gleichen Themen lesen, um uns daraus unsere Meinung zu bilden, was ja eigentlich diesem elektronischen Medium eher gerecht wird und auch die Fähigkeiten, die es mit sich bringt, dadurch ja nun eigentlich auf uns alle überträgt, dass wir ein breiteres Meinungsspektrum erfahren können, wann immer wir wollen.
Also es wird beides geben, aber vermutlich wird beides ein bisschen kombiniert werden. Das heißt, wir werden es zu tun haben mit unterschiedlichen Quellen, aus denen wir uns informieren. Aber da ist der Wunsch, das zeigen auch aktuelle Umfragen, da ist der Wunsch der Konsumenten, der Wunsch der Nutzer sehr viel stärker als in den vergangenen Monaten oder Jahren. Ich möchte auch jemanden haben, der mir diese Quellen auswertet und der mir eine Orientierung gibt, der diese Quellen auch für mich einordnet. Und das wiederum ist eine Chance der Redaktionen, also redaktionell bearbeitet unterschiedliche Quellen zur Verfügung zu stellen. Aber dann eben auch eigene Berichterstattung damit zu verbinden. Das heißt, den eigenen Artikel zu schreiben, diesen eigenen Artikel anzureichern, etwa mit einem Video, diesen eigenen Artikel auch anzureichern mit weiterführenden Links. Und dafür dann beispielsweise ein Abonnement zu nehmen. Wir werden es vermutlich nicht so haben oder nur in einigen Ausnahmefällen, dass einfach nur das, was bisher als Tageszeitung bekannt war, dann eben auf dem iPad gelesen wird und jeden Morgen erscheint. Aber beispielsweise gerade sind die Menschen sehr stark interessiert in Deutschland an allen Dingen, die im lokalen Bereich passieren. Und so eine Kurzzusammenfassung jeden Tag, die wichtigsten Meldungen, und zwar nicht die Lobhudeleien auf den Bürgermeister und auf den Schützenverein und auf die Freiwillige Feuerwehr, sondern was wirklich vor Ort passiert, eine Kurzzusammenfassung etwa über die Tablets und dann beispielsweise eine Sonntagszeitung, die das lokale Geschehen der Woche noch einmal zusammenfasst. Das sind etwa so Konzepte, die finde ich hochspannend.
Mhm. Ja, hört sich auch gut und interessant an. Das heißt, im Grunde genommen sehen wir eigentlich nur positiv in die Zukunft, wenn die Verlage und die Zeitungsverleger das schaffen, sich auf diese neue Herausforderung einzustellen. Gibt es da Anzeichen dafür?
Ja, es gibt ein Zeichen dafür. Es wird in eigentlich allen Verlagshäusern daran gearbeitet, die Zeitung, die Zeitschrift auf diese Weise auch wirklich aufs Tablet zu bringen. Es gibt inzwischen auch Produktionssoftware dafür, die teilweise auf die alten Redaktionssysteme aufsetzt. Und die arbeitet so ähnlich wie so ein Layout-Programm, nur eben, dass man dann nicht nur einfach sagt, bitte dieses Foto hier hinein und so groß, sondern dass man auch noch dazu sagt, hier bitte das Video und dann kannst du es entweder abspielen, wenn die Seite aufgerufen wird oder aber, wenn tatsächlich der Nutzer mit seiner Wischbewegung, mit seinem Zeigefinger das Ganze haben möchte. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, und den finde ich dann schon wiederum ein wenig kritischer, es werden genau in dieser Situation auch schon wieder und übrigens auch von Verlegerseite Stimmen laut, na, wenn wir das machen, dann sollten wir nicht nur nutzen, dass wir hier eine Produktionsumgebung haben, die unsere Artikel vom Layout her an alle möglichen Display-Typen und an alle möglichen Tablets anpassen kann, sondern dann sollten wir doch auch mit semantischen Technologien mal probieren und dann brauchen wir vielleicht gar keinen Redakteur, keinen menschlichen Redakteur mehr, sondern gibt es die Maschine, die aus unterschiedlichen Nachrichtenquellen, aus unterschiedlichen digitalen Quellen die Informationen zusammenstellt und dann eben auf die Tablets forwardet und weiterpostet. Und das wird schiefgehen, weil nämlich die Untersuchungen, die Umfragen auch gezeigt haben, die Nutzer wollen etwas lesen, wollen etwas sehen, von dem sie wissen, das haben Menschen bewertet, da stehen Menschen mit ihrer Meinung, da stehen eben vor allen Dingen auch Menschen mit ihrer journalistischen Kompetenz dahinter.
Peter, so als alter Öffentlich-Rechtlicher, was sagen eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen dazu? Wollen die nicht mitmachen bei diesem Tablet-Boom?
Die wollen bei dem Tablet-Boom zurückhaltend auch mitmachen. Sie stehen ja sehr stark in der Kritik der Verleger. Was die sendebegleitenden Dinge angeht, so dürfte da sogar wohl auch der Drei-Stufen-Test, der berühmte, keine allzu große Hürde sein. Nur eben die politische Situation, die da gerade aufgebaut wird, geht eben sehr stark in die Richtung, also den Tablets müssen wir doch eigentlich die Zeitungen und Zeitschriften vorbehalten, da dürfen keine anderen Wettbewerber rein.
Naja. Wird also uns eine Welt verwehrt, würde ich sagen.
Ja, und da müssen die Öffentlich-Rechtlichen auch wirklich aufpassen, dass sie mit ihrem Angebot eben diese gesamte Tablet-Entwicklung sich nicht einfach von den Verlegern vom sozusagen die Butter vom Brot nehmen lassen, ne? Aber das hat dann auch damit zu tun, dass Öffentlich-Rechtliche dann auch für sich definieren müssen, was ist denn ein Tablet-Angebot, das ich hier noch sendebegleitend hinbekommen kann und wie kann es hier weitergehen? Da gibt's natürlich auch im öffentlich-rechtlichen Bereich noch ganz, ganz heiße Diskussionen.
Ja, solange wir oder ich auch angewiesen sind darauf, dass wir nur ein einziges Gerät haben, mit dem wir so etwas lesen können, das iPad zum Beispiel oder vielleicht auch iPhone, da muss ich ganz ehrlich sagen, will ich sowas überhaupt nicht. Denn Apple hat ja nun gerade in seinen Datenschutzbestimmungen ganz klar herausgestellt, dass man an diesem ganzen Kram nur teilnehmen kann, wenn Apple den Aufenthaltsort mit speichern kann. Das heißt, die GPS-fähigen Geräte, da loggt man also dann so nach Aussagen von Apple anonym mit, wer sich wo oder welches Gerät sich wo aufhält, um dann auch Werbung gezielt schalten zu können. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich hier in Bonn rumlaufe und die geben mir die Adresse von einer Pizzeria in New York. Und das ist so auch der Hintergrund. So, und hier gibt's ja wohl weitere massive Probleme, denn Leuthäuser Schnarrenberger hat ja nun da schon wieder irgendwo reingehauen und gesagt, jetzt möchte ich endlich mal Aufklärung haben, was passiert. Diese Vermischung von du sagst mir, wo du bist und dann darfst du bei mir etwas kaufen, die finde ich einfach fürchterlich. Ich habe da gar keinen offenen Zugang mehr zu diesen Presseprodukten. Eine Zeitung kaufe ich, lege da meine 50 Cent hin und dann gehe ich weg und keiner weiß, was kauft der, was liest der, was macht der. Hier ist es doch anders. Hier kann doch dann später jeder in Anführungszeichen nachvollziehen, was habe ich gekauft.
Ja, wenn die Daten ausgewertet werden, kann man das. Deshalb muss man hier ganz genau darauf achten, dass beispielsweise so etwas wie Lokalisation nicht stattfindet, dass die Bezahlmodelle ein Stück weit anonym sind oder über Trusted-Stellen laufen, die dann eine Anonymisierung vornehmen. Und ich setze sehr stark darauf, dass eben die anderen Tablet- und Pad-Hersteller ein wenig dieses Monopol, das Apple im Augenblick aufbauen will, brechen bzw. nicht zulassen werden. Also 1&1 hat schon sein Pad an den Markt gebracht, das Wii-Pad wird kommen im Herbst. Es ist ein Aldi-Pad in der Entwicklung und die arbeiten, müssen auch mit anderen Konzepten arbeiten und ich denke, darauf wird dann auch Apple reagieren müssen.
Also wie die Los Angeles Times berichtet hat letzte Woche, ist die Identifikation von Einzelpersonen über Verhaltensmuster aber sehr wohl möglich. Apple selbst macht keine Angaben dazu, obwohl sie gefragt worden sind. Und sie sagen auch nicht, wie lange die Nutzerdaten aufbewahrt werden sollen. Also für mich ist es im Moment erstmal sehr, sehr schwierig, denn offensichtlich werden diese Nutzerdaten auch an Werbepartner und Konzerne weitergegeben, um den Geschmack auf Werbung schalten zu machen.
Ja, im Augenblick ist das so und deshalb brauchen wir auch solche App-Stores, die eben dann auch teilweise mit Anonymisierungsfunktionen arbeiten. Natürlich, wenn ich etwas kaufe, muss nachvollzogen werden können, dass ich auch wirklich bezahle und dass ich beispielsweise, wenn ich das mit der Kreditkarte tue oder mit meinem PayPal-Konto oder mit so etwas Ähnlichem, nicht auf das Konto eines anderen zugreife. Also da muss dann eine situationsbezogene Identifikation stattfinden, aber die muss dann sofort nach dem Ende des Bezahlvorgangs auch wieder gelöscht werden.
Also bei meinem iPhone ist es so, wenn ich da GPS nutzen will, muss ich das Telefon angeschaltet sein. Ich frage mich, wieso? Wieso muss das Telefon dazu angeschaltet sein, damit GPS-Daten auf den Bildschirm kommen?
Sonst kannst du nicht vernünftig überwacht werden.
Ja, genau. Das ist ja so eine, das ist ja, aber ich kann den Ortungsdienst ganz ausschalten und dann kann ich auch nichts mehr orten. Aber ich hoffe, dass ich, wenn ich es ausgeschaltet habe, dass es dann auch für Apple ausgeschaltet ist.
Der junge Mann. Das muss nicht sein. Der hat den sogenannten Kommandokanal können die alles machen mit einem iPhone.
Peter, eine neue Welt, die erstmal in den Kinderschuhen steckt und sich sicherlich noch formatieren muss. Und wir werden sehen, was sich daraus entwickelt. Ändern wird sich auf jeden Fall etwas. Es wird besser werden, informativer werden und umfangreicher werden. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht ausgenommen werden, datenmäßig. Schönen Dank dafür.
Ja, danke nach Köln.
Windows nummeriert manchmal seine Betriebssysteme. Angefangen hat es mit 1. irgendwas, 2. irgendwas, 2.11 war dann mit Netzwerk und so. 3, das hieß danach, weil die von der Ankündigung, dass es geliefert werden soll, bis es geliefert wurde, glaube ich, 3 Jahre gedauert hat. Und dann gab es aber kein 4, 5, 6.
Aber 3.11.
7 gab es jetzt wieder. Und 7 ist ja nun ein Betriebssystem, was eigentlich gut laufen soll.
Ja.
Läuft auch gut so.
Das läuft im Gegensatz zu anderen Windows-Versionen sehr gut, ja. XP war vielleicht noch ein bisschen stabil und jetzt ist Windows 7 eine wirklich stabile Plattform geworden.
Mhm.
Aber es gibt Gerüchte, dass es bald einen Nachfolger gibt, Windows 8.
Wen wundert's?
Ja, ob das denn Windows 8 heißt, wissen wir ja nicht, denn früher wurden ja schon mal, wie du schon sagtest, die Benahmung zwischendurch geändert, das hieß dann XP für Experience und dann ist man wieder auf Windows 2000, dann Windows 2003, Windows Vista wieder in Fantasienamen, jetzt mal auf Windows 7, damit man sich das merken kann und demnächst kommt vielleicht Windows, wie es dann heißen wird, Windows 8.
Ah, das heißt also Windows 8, das sind wohl die ersten mehr oder weniger gezielten Indiskretionen da, um mal den Markt darauf vorzubereiten, dass sie bald etwas ganz super Tolles Neues bekommen sollen. Aber ist denn schon klar, was grundsätzlich geändert werden soll? Denn eigentlich schleppt Microsoft ja immer uralte Programme, Segmente, Code-Schnipsel, alles mit und hat wirklich nichts Neues gemacht, sondern immer nur was obendrauf und drumherum gebaut. Und das Einzige, was sie ja gemacht haben von Vista zu Windows 7, dass sie diesen DRM-Mist rausgebaut, damit die Rechner doch ein bisschen schneller laufen. Aber
ja, also das Ganze basiert auf Gerüchten. Es gab eine interne Präsentation mal, die auf irgendeiner Webseite gelandet ist. Und die ist dann natürlich auch im Internet gelandet. Und wenn man sich die ein bisschen ansieht, dann ist an sich nicht allzu viel. Also es soll ein neues Login-Verfahren geben.
Mhm.
Die sagen, jeder Rechner hat heute eine Webcam drauf, also mach mal ein Login mit Gesichtserkennung. Dann braucht man keine Passwörter mehr. Gut, wenn sie es zum Laufen kriegen. Dann
ist das dann die einzige Methode, die da...
Nein, als Alternative. Es gibt ja heute auch schon die Möglichkeit, mit Fingerabdruck ein Login zu machen. Da muss aber der Rechner für ausgestattet
Gesicht,
sein.
Plus Gesicht dann?
Bitte?
Plus Gesicht?
Zum Beispiel. Passwort wird sicherlich auch weiterhin gehen. Natürlich wäre, wenn man eine sichere Gesichtserkennung habe, das eine sehr sichere Methode.
Ich stelle mir das aber wirklich sehr lustig vor. Ich sitze dann vor dem Rechner und will mich da einloggen und dann sagt er über seine Sprachausgabe, um sicherzustellen, dass ich kein Bild sehe, lachen Sie bitte jetzt.
Oder der sagt, oder sagt zu dir, du hast dich heute Morgen aber auch nicht gut rasiert.
Oder sagt dann, weil da könnte man ein anderes Bild dann dafür nehmen oder Wechselbild oder so, und sagt, und jetzt stecken Sie die Zunge raus. Bitte bohren Sie in der Nase. Nein, im linken Nasenloch. Also.
Ja, und das wäre doch schön. Hast du doch einen Partner, wenn du alleine bist.
Naja, gut, also man wird's sehen. Ich wollte es also nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich wundere mich schon.
Microsoft hat ja immer schon Sachen angekündigt. Man denkt doch nur einfach an dieses neue sensationelle Filesystem, das mit Vista kommen sollte, das WinFS, das bis heute noch nicht da ist. Und dieses datenbankbasierte Filesystem, das ist noch nicht da. Und genauso kann das einfach mal ein Gerücht sein, das man in die Welt setzt. Wo man drauf achten will, ist auf einen schnelleren Systemstart und auf Energieeffizienz. Schneller Systemstart ist ja schon immer, was lange Microsoft vorgeworfen wird, dass Windows bootet, also die Bill Gates Gedächtnisminuten, die man dann immer wieder erlebt, die auch mehrere Minuten dauern können, je nachdem wie viele Fonts man geladen hat. Das soll schneller gehen, und zwar will man das Runterfahren weitgehend abschaffen, sondern einfach nur den Sleep-Modus, dass man also den Zustand, so wie der Rechner ist, einfach einfriert, also den RAM-Inhalt irgendwo auf eine Festplatte oder auf ein Flash schreibt und den wieder zurücklädt, an dem Punkt weitermacht.
Das wird eine große Gefahr an sich, ja.
Ja, klar.
Weil Windows ist ja nun für seine Abstürze berühmt. Was mache ich, wenn so ein Suspend-Mode oder sowas abgestürzt ist? Wie kriege ich den da wieder hoch?
Da musst du neu booten und deine Daten sind eben weg.
Ich kann da nicht mehr booten.
Doch.
Ja?
Aha. Cold Boot geht. Immer. Der Schlafmodus, der geht auch heute. Bis vor einigen Jahren hatte man Probleme mit dem Schlafmodus, weil die Initialisierung der Peripheriebausteine immer Probleme machte. Also ging plötzlich, man hat einen Schlafmodus, kennt man ja schon lange, seit Windows 95, glaube ich, gab es das schon. Und da legte man das Ding, schlaf man, fuhr den wieder hoch und dann kam die Netzwerkkarte nicht mehr hoch, weil die eben nicht initialisiert wurde. Aber das hat man mittlerweile im Griff, das geht
ja auch. Nein, also bei mir ist es so, dass mein Bluetooth-Maus nicht mehr angesprochen wird.
Gut.
Wenn der aus dem Schlafmodus hochkommt.
Du hast ja auch Vista. Bist du selber schuld.
Nein.
Also nur mal so, um ein paar Zahlen in den Raum zu werfen.
Ja.
Auf meinem Club-Computer, da ist Linux installiert und ich habe jetzt mittlerweile das erste Mal Ubuntu, ist nicht mein Betriebssystem, ist mir zu nah an Chikimiki Windows dran. Ich habe zwar alles
sehr Apple-orientiert.
Alles so abgeschaltet, was irgendwie ging, aber geht nicht alles. Aber es ist im Prinzip von der Erkennung und so weiter sehr, sehr gut. Das Teil fährt wirklich nach dem Einschalten innerhalb von 30 Sekunden hoch und ist da und ist fertig und hat auch eine WLAN-Verbindung aufgebaut.
Ja.
Und runter keine 10 Sekunden. Mhm. Und wenn ich dann einen anderen Rechner habe, wo XP drauf ist und ich will dann das System, den Rechner ausschalten, und der braucht dann da 2 Minuten zum Runterfahren, dann sitze ich immer davor und denke mir, was macht der bitte schön, was macht der, wenn ich fertig bin? Was braucht der dann 2 Minuten, um sich auszuschalten?
Der muss die 250 temporären Dateien, die Windows öffnet beim Starten, dann wieder schließen und löschen. Das dauert zu lange.
Aber der Rechner hat im Hintergrund ja nichts zu tun, wenn ich da irgendwelche Texte oder sonstigen Quatsch eingebe. Der kann das vorher machen und nicht dann, wenn ich sage, will ich aufhören.
Man muss ja mal eins vor Augen halten. Das Windows, das wir heute haben, basiert ja auf Windows NT. Das ist ja nichts Neues. Das ist aus den 80er Jahren. Das hieß damals VMS und gab es bei Digital Equipment, bei DEC. Und der Cutler hat das damals weiterentwickelt für Gates mit einer ganz kleinen Truppe. Und daraus ist Windows NT. Und das kam dann auch als Windows NT, nicht als Windows NT 1, sondern als Windows NT 3 auf den Markt, weil es parallel dazu eben das normale DOS-basierte Windows gab, das hieß dann 3.11. Und das war in 1993 kam das raus. Microsoft haben übrigens damals an Digital Equipment $150 Millionen Abstandssumme bezahlt, damit sie also überhaupt die Technologie weiterverwenden dürfen. Ja, und eben aus diesem NT, denn NT 4 waren die erste Version, die man wirklich brauchen konnte, 96, dann kam eben Windows 2000 XP, also auf dieser NT basierend. Und wir sind dann eben jetzt bei Windows 7 und auf der gleichen Technologie wird auch Windows 8 dann basieren, wenn das die Sachen stimmen. Soll in 2 Jahren angeblich auf den Markt kommen, also soll 2012 kommen, wenn wir es 13, 14 irgendwann haben. Wobei als Vorbote soll erstmal der IE 9 kommen.
Ja, da machen die jetzt Werbung im Fernsehen da. Also die Werbung ist ja sowas von abstoßend. Ich finde die auch einfach doof. Aber für den Internet Explorer Werbung zu machen, das ist ja schon irgendwo absurd.
Ja, wahrscheinlich muss man das machen, wenn man dranbleiben
will. Ja, weil der Marktanteil geht verloren.
Firefox zieht ja immer schön vorbei.
Firefox und Google Chrome und der Mosaic Browser, die ziehen ja mittlerweile alle am Internet Explorer vorbei, weil eben auch einen schlechten Ruf hat. Was auch noch mit Windows 8 kommen soll, also man will sehr viel Wert auf Energieeffizienz legen, denn man sagt, dass die die kleinen Notebooks mit langer Laufzeit, Tablet-PCs, wie das nie auf den Markt gekommene Slate, doch die Zukunft sein sehen. Also dass das, was Apple mit dem iPad im Moment zeigt, dass das andere nachziehen werden.
Wie funktioniert denn energiesparende Software?
Indem man einfach die Prozessorleistung runtersetzt. Die Hardware kann das ja schon, dass sie runtergetaktet wird. Und wenn man denn nicht so viel ressourcenfressende Hintergrundprozesse hat, die sowieso kein Mensch braucht, dann kriegt man auch die Energieeffizienz hin.
Na, da bin ich aber mal gespannt.
Wohin denn? Wohin denn? Also sagen wir mal, mein Laptop, der braucht so 30 Watt. Mhm. Was kann man denn damit machen? Kriegst du den runter auf 29 Watt oder auf 20 Watt?
Nein, warum macht der überhaupt was, wenn du gar nichts tust? Der muss ja an sich nur, wenn er die Grafik neu aufbaut oder wenn du an der Tastatur was machst oder Maus was machst, muss er an sich was machen. Sonst braucht er an sich doch nichts zu tun. Er kann ja im Prinzip die Taktrate auf fast null runterfahren. So. Die Prozessoren können das mittlerweile. Die können also per Software gesteuert werden. Bloß die Betriebssysteme müssen das natürlich sauber unterstützen und müssen also sauber analysieren, sodass du immer noch den Eindruck hast, du hättest einen komfortablen, schnellen Rechner. Aber in Wirklichkeit tut der gar nichts. Der muss ja nichts tun.
Also 10 bis 15 Watt sollte erreichbar sein, ne?
Ja. Da gehe ich davon aus. Ich meine, man muss jetzt mal gucken. Microsoft war ja außer mit Windows und Office nicht sehr erfolgreich in den letzten Jahren. Was haben die alles versucht? Die Xbox ist ein Verlustbringer. Mhm. Der Slate hat nie den Markt erblickt und jetzt das Phone, das jugendliche Phone Kin wird nach nur 2 Monaten eingestampft.
Und Zune.
Der Zune ist auch nicht gerade der Bringer. Das hat Europa nie den Markt erreicht.
Aber ich habe einen ganz neuen Bringer. Microsoft wird überleben, egal ob mit oder ohne Betriebssystem. Aber sie haben jetzt ein Patent angemeldet, dass man Batterien, also hier unsere kleinen AAA, A, C und D, in beliebiger Richtung einlegen kann. Ein mechanisches Patent. Hm. Also die nehmen da keine Elektronik dafür, wo sie dann auch gleichzeitig die Spannung stabilisieren und ähnliche Sachen und die verknüpfen.
Das wäre viel zu einfach. Und
kein Brückengleichrichter oder sonst was. Nein, das wird mechanisch gelöst. Und Duracell soll das schon gekauft haben als Lizenz. Ich bin ja toll. Finde ich wirklich toll.
Ist da ein Dreher drin?
Die sichern sich ihr Überleben. Nein, das ist ganz intelligent gemacht. Ich habe Bilder mitgebracht, ja. Die kann sie dir gleich mal zeigen.
Ja, sag doch mal, wie sie es machen. Das interessiert andere doch auch.
Du kannst einfach die Batterie nicht mehr falsch rum
einlegen. Genau das kannst du und das wird eben hier auch ausgeglichen durch diese neue Halterung. Da wird eben entweder der Pluspol, der etwas erhaben an der Batterie ist, kontaktiert und wenn der nicht da ist, dann kann die Batterie ein Stückchen weiter heranrücken und dann wird auch der Minuspol da angefangen. Ach, warum? Ja, erst sagst du, ich soll dir es sagen, dann bezeichnen sie mich als Gott, als lieben Gott. Also ich fand das so uninteressant und so, dass ich das eigentlich gar nicht berichten wollte, aber nun ja, jetzt wissen wir es alle. Da werden jetzt einige Zuhörer sagen, jetzt haben sie wieder abgelästert, wieder geschimpft über alles Mögliche. Aber
Windows gebasht.
Man muss, glaube ich, auch ganz klar sagen und aufzeigen, wo die Probleme sind, die existieren. Und wenn ich mir überlege, was haben die Leute am Anfang auf uns eingedroschen, weil wir über Vista geschimpft haben und jetzt mittlerweile ist alles ganz, ganz ruhig. Das ist nun mal problembehaftet.
Bei mir nicht. Bei mir läuft Vista eigentlich ganz gut.
Du bist ja auch ein guter Kerl, ja.
Und ein bisschen Außenseiter zu sein, das tut ja auch oft gut. So ein bisschen individuell zu reagieren. Alles das, was ich machen will, läuft auch mit meinem Vista.
Mhm. Ja. Ja. Dann sei doch zufrieden. Hast denn schon einen Dankesbrief geschrieben nach Cupertino? Nach Redmond. Jetzt habe ich die fast in einen Topf geworfen. Weil
ja, die werden sich auch immer ähnlich, glaube ich. Nee, das Dankesbrief damit. Und wenn alles nicht mehr läuft, ich kann ja sagen, dann hole ich mein Know-how Papiercomputer raus.
Mhm, ja, brauchst du nur die Taktfrequenz hochzudrehen.
Ja, und da sollten wir vielleicht nochmal drauf eingehen, auf diesen Rechner. Und vielleicht mal ein paar Programmbeispiele nochmal machen. Denn viele Leute fragen mir mittlerweile danach.
Mhm. Ja, wir bringen doch nochmal in die Fernsehsendung mit und erklären doch nochmal.
Ja, das wäre doch eine Sache. Ja, gut, okay.
Bug packt den Papiercomputer wieder aus. Warum denn nicht? Ja. In Notzeiten muss man das. Ja, das war's eigentlich für heute, oder?
Daumen nach oben.
Mhm, mache ich auch.
Zicke zack.
Mache ich auch.
Und?
Immer eben.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.